Ich hätte eine Frage zu dem Thema, und zwar, Sie hatten vorhin, ich glaube im Zusammenhang mit Mauss, den sakralen Raum als einen Raum beschrieben, der eigentlich parasitär profan ist, in irgendeiner Art und Weise. In dem Sinne, dass tatsächlich es nicht nachzuvollziehen ist, dass es ein derartiges Opfer gäbe, weil natürlich auf der anderen Seite die Anerkennung zurückkommt. Und ich habe jetzt eine Frage, ist es nicht eigentlich über das Neue das gleiche Problem? Eigentlich ist ja die Trennung, also die Grenze sehr explizit und sehr scharf, obwohl sie natürlich immer wieder verschoben werden kann. Aber kann man eigentlich tatsächlich von einer derartigen Trennung des sakralen Raums vom Profanen sprechen? Ist das nicht wirklich parasitär verknüpft eigentlich?
Na gut, es ist halt so, dass wir, also wenn wir über den Raum sprechen, in dem Fall, also wenn wir diese Autoren nehmen, ja, und über den Raum sprechen, das ist immer noch der alte kantianische Raum. Ja, das heißt, es ist so etwas. Ja. Jetzt gibt es gerade in der Kunsttheorie sozusagen, vielleicht machen wir das einmal, diese unglaubliche Begeisterung für die neue Raumtheorie, diese erweiterte Raum mit Lefebvre und so weiter, vielleicht kann man sogar nächsten Sommer machen. Es ist sozusagen, vor allem in Amerika, wenn man da, es ist total alle crazy. Vielleicht mache ich das im nächsten Semester. Lefebvre und Menschen. Aber zunächst einmal muss man sehen, dass auch ich werde das in Bezug auf Lefebvre zeigen, dass die kantianische Perspektive nicht praktisch verlassen wird. Das heißt, der Raum ist der Raum, es ist der reale Raum. Die Frage ist, inwieweit dieser Raum sakral ist. Also warum ist ein Raum, der auch ein Raum ist? Ja, auch Kirche ist halt ein Raum. Ja, also ein Raum unterscheidet sich von diesem Raum. Also inwieweit dieser Raum sakral ist. Und das war der Sinn des Schatzes. Nur der Zugang entscheidet. Das heißt, ist der Zugang zu einem Raum speziell reguliert und ritualisiert oder nicht? Ja? Ist der Eingang frei oder ist der Eingang erschwert? Ja, dass man sozusagen bei der Crossing of the Border, bei der Übergang über diese Grenze, und diese Grenze muss eigentlich verstanden werden als eine reale Grenze. Ja. Ich zum Beispiel mich bekreuzigen soll, oder wie in Situationen von Islam Schuhe ausziehen soll, oder irgendwie, oder wie im Fall der Christlichen, ich soll meinen Hut abnehmen und ich muss mich auf eine bestimmte Weise benehmen. Ich soll nicht schreien, ich soll nicht tanzen, ich soll leise reden, ich soll mich sozusagen mit Würde benehmen. Ja, in diesem Sinne ist Museum zum Beispiel auch so eine Geschichte und so weiter und so fort. Ich kann auch die Gegenstände, sakrale Gegenstände, die da stehen, nicht einfach nehmen und so weiter und mit ihnen sozusagen spielen. Ja, ich muss sie beachten, nun betrachten oder wenn benutzen, dann nur mit der Tür zusammenarbeiten. Das heißt, was der sakrale Raum konstituiert, ist sozusagen bestimmte Tabus, wenn man will, bestimmte sozusagen Regeln, die Zugang und Benutzung der Gegenstände des Raums erschweren. Ist das so, dann fragt man sich, wie kann man diese definieren? Und interessanterweise, sozusagen, und das ist Teil der ganzen Geschichte, man definiert mal Ausrichtung die Gewalt. Ja, das ist die Gewalt. Es gibt so etwas wie das große Thema, Dr. Joao, wir werden darüber sprechen, das ist die sakrale Gewalt. Wenn man zum Beispiel, um zwei Beispiele zu nennen, die Ihnen ganz klar besagen, von welcher Gewalt ich spreche. Also, Sprengung und Desakralisierung der Kirche in der Revolutionszeit. Nehmen wir die Französische Revolution, nehmen wir protestantische Bewegungen in der Schweiz und Deutschland, ja, so radikal protestantische England, nehmen wir die Oktoberrevolution in Russland, die alle haben sich manifestiert als Desakralisierung der Kirche. Und zwar, Kirche wurde mit dem Sturm erobert, verbrannt. Das war überall in Europa, vor allem in Frankreich. Mönche getötet, Nonnen vergewaltigt, Kreuze abgeschlagen. Man findet zum Beispiel aus früheren, das war ausgestellt bei uns in der Kataklasmus, Ikonen, Schweizer Ikonen aus der Zeit der kataklastischen Revolution in der Schweiz. Also erste Welle Zwingli, erste Welle des Protestantismus, Christus-Ikone mit ausgestochenen Augen, Ikone der Mutter Gottes, ja, mit ausgesenktem Bauch. Das heißt, wir haben diese Eroberung wieder in Sturm mit Anwendung ostentativer Gewalt. Ein absurdes Unternehmen. Ja, ein völlig absurdes Unternehmen, weil diese Kirche wurde nie geschützt. Ja, und konnte einfach reinkommen. Diese Anwendung der Gewalt ist im strategischen Sinne völlig sinnlos. Oder zum Beispiel, als die Franzosen nach Russland gekommen sind, sie haben die Kirchen benutzt für ihre Pferde. Das war eben diese Entsakralisierung, die ja eine Blönsche Armee hat das gleiche gemacht, auch in Spanien. Das hat Goye initiiert. Das heißt, wir haben bei der Überquerung der sakralen Grenze eine völlig aus der profanen Überlegung und unerklärliche, exzessive Gewaltanwendung. Ja. Ein zweites Beispiel ist Christus, der Händler aus dem Tempel vertrat. Genau die gleiche exzessive Gewaltanwendung. Statt einfach sozusagen durch Bürgermeister zu entscheiden, dass er der Stand verlegt wird, werden die Leute geschlagen, die Stände verbrannt und so weiter. Genauso ist es im Museum, ja. Mit Signalisationssystemen, mit Garten und so weiter. Also wir haben Ordnungskräfte und Ordnungsmechanismen, die das Sakrale vom Profanen trennen. Und wir haben immer eine symbolische und extrem exzessive Gewaltanwendung, die nur aus inneren Motiven zu verstehen, so psychologischen Motiven oder Motiven der sakralen Ökonomie verständlich ist, bei der Überquerung dieser Grenze. Es gibt übrigens, ich habe das selbst nicht gelesen, aber ich war in einem Gespräch mit einem Germanisten und wir haben über Grenzen gesprochen und er hat gesagt, dass es einem Kleiststück sozusagen sammeln sich die germanischen Stämme, um gegen Rumpf zu kämpfen. Ja? Und ein Stammsführer sagt, ja, aber Germanien, die gibt es ja nicht. Ja? Es gibt diese Stämme und jene Stämme, es gibt römische Reich, es gibt offizielle anerkannte Grenzen. Wo sind die Grenzen von Germanien? Ja? Und er sagt, komm zu ihm. Er nimmt sein Schwert, er schlägt den Kopf ab und sagt, das ist die Grenze von Deutschland. Das heißt, die Grenze, die Grenzziehung, genauso wie die Grenzüberwindung, ist immer Anwendung einer Gewalt. Und das bedeutet, dass die Theorie der Sakralen ist gleichzeitig, was immer diese Theorie vorgeworfen wurde, aber ich denke zu Unrecht, ist die Theorie der Gewalt. Gleichzeitig. Weil die Grenze, die trennende Grenze, ist die Gewalt. Und derjenige, der an diese Trennung glaubt, also wie Kaiwa glaubt, oder Partei glaubt und so weiter, Moos glaubt, glaubt an die Ursprünglichkeit der Gewalt. Das heißt, an die Unmöglichkeit, so etwas wie zum ursprünglichen Frieden zurückzukehren. Ja? Weil dieser ursprüngliche Frieden gar nicht gibt. Für die Leute, ursprünglich ist die Gewalt als Trennung und Stabilisierung gerade dieser Kraft.
Ja, aber heutzutage ist das tatsächlich, glaube ich, nicht mehr der Fall. Ja? Weil wenn wir das über das Museum sprechen, haben wir einen Grad der Selbstverständlichkeit einer derartigen Institution verleiblicht, dass wir diese Institution deswegen nicht entkommen können, nicht aufgrund dieser Trennung, sondern aufgrund der Tatsache, dass diese Institution selbst ihre eigene Suspendierung nicht beinhält. Und diese Option der Suspendierung oder eines Widerstandes nicht möglich macht. Ich glaube, kann man tatsächlich noch von einer derartigen Gewalttheorie heutzutage ausgehen?
Ich glaube ja. Wir haben noch nicht die Revolution erlebt, bei den Museen verbrannt und Kuratoren aufgehängt worden. Aber völlig, deswegen denken wir, ja, dass die Museen gewaltfrei sind. Aber vielleicht erleben wir das noch. Ich kann nur eine Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählen, dass ich immer das manchmal erlebt habe mit Fischstelle weiß. Ja.
Oder nicht. Mit der Polizei.
Mit der Polizei, ja. Eben, das ist das gleiche Kunstwerk, dass ich am Morgen eines Tages in der Hand gehabt habe. Ich wollte meine Bekannte zeigen, dann im Museum am Abend des gleichen Tages, weil ich dieses Kunstwerk kommunizieren sollte. Also das war transportiert im Museumsfotografen und ich wurde gleich verhaftet. Ja. In der Zeit wurde das unter Schutz gestellt, ja, was ich nicht beachtet habe. Gerade weil ich sozusagen damit gespielt habe, ich habe vergessen, dass ich im Museum befinde und dass es unter Schutz steht. Und da war sofort Alarm, kam die Polizei und das war sehr unangenehm. Diese Suspendierung findet gar nicht statt. Weil was wir übersehen, ist die Tatsache, dass keine ästhetische Revolution und was auch immer ändern irgendetwas am System des musealen Schutzes, der Versicherung, der polizeilichen Verantwortung, der juristischen Absicherung, der Autorenrechte und so weiter. Ganz im Gegenteil. Jede ästhetische Revolution führt zu weiteren Verrechtlichung und zu weiterer Expandierung der Gewaltanwendung im Sinne der herrschenden Ordnung. Das ist genauso, nehmen Sie alle anderen Befreiungsbewegungen, ja? Nehmen Sie Feminismus, nehmen Sie Bürgerrechtsbewegungen, nehmen Sie auch ästhetische Revolution. De facto werden sie immer übersetzt in neue Gesetze, neue Gerichte, neue Regeln der Gewaltanwendung, neue Regeln der Verhaftung, neue Regeln der Zahlung bestimmter Strafen und so weiter. Das heißt, jede Befreiung wird sofort in die Repression übersetzt. so funktioniert das generell, ja, das kann man einfach nicht ändern, ja, weil das ist sozusagen die innere Logik der Entwicklung. Und jedes Protest gegen das museale System ist nichts anderes als ein Kunstwerk. Ja. Dieses Kunstwerk muss geschützt werden. Und die Tatsache, dass Kunstwerk muss geschützt werden, ist einfach führt zur Erweiterung der Schutzvorrichtung. Sonst nichts. Was ist Kunst generell? Ja? Das ist das Thema, das wir sicherlich am Dienstag hier weiter analysieren werden, wenn es um die unsterblichen Köpfe geht. Ja? Weil das ist die zentrale Frage. Aber sozusagen die Verwandlung bestimmter Gegenstände in die Kunst, ja, beginnt mit der Einsicht in ihre körperliche Unersetzbarkeit. Ja. Also sagen wir, wenn wir zum Beispiel, ich weiß nicht, alle Fresken haben in einer italienischen Kirche. Ja. Das ist eben das Beispiel. Ich habe gewohnt in einer früheren, jetzt eine Weile, in einem früheren Kloster auf Ischia, und dann in einigen Räumen wurden von Giotto und seiner Schule bemalt. Irgendwann, ja, ich war. Und dann wurden mehrmals ersetzt. Das heißt, an dem Augenblick, an dem sie jetzt sind, werden sie jetzt da. Das heißt, wenn ein bestimmtes Bild seine Funktion erfüllt hat, was hat man früher gemacht? Man hat dieses Bild abgetragen oder übermalt mit einem anderen Bild, mit dem gleichen Inhalt oder mit dem gleichen Sinn. Wir haben hier ein Verhältnis zwischen Sinn und Körper, das analog ist zum Verhältnis zwischen Seele und Körper. Das heißt, solange ich bei einem Menschen denke, dass seine Seele wichtiger ist als Körper, ich habe gar kein Problem, diesen Menschen umzubringen, weil das seine Seele gar nicht schadet. Ja? Wie Plato sagt, schon sozusagen, der Mörder schadet dem Getöteten gar nicht, nur rettet ihn oder hilft ihm, weitere Freveltaten zu begehen und sozusagen schickt seine Seele zu Göttern, bevor diese Seele weiter beschmutzt wird durch das Leben. Das große Problem eben ist, dass er seine Seele schadet, ja, und seine eigene Perspektive im Jenseits beeinträchtigt. Ja, das aber andere schadet es gar nicht. Ja. Genauso ist es mit der Kunst. Eine Freske von Giotto zu zerstören, was uns barbarisch zu sein scheint. Den Leuten scheint es nicht barbarisch zu sein, weil wenn sie ein anderes Fresko mit dem gleichen Sujet haben, mit dem gleichen Sinn, mit dem gleichen Moral, war alles in Ordnung. Ja? Die Seele des Bildes wurde erhalten, auch wenn der Körper zerstört wurde. Nur, wenn ich denke, dass die Menschen sind seelenlos, wie wir alle denken, die Menschen sind seelenlos und die sind sinnlos, dann schalten wir unsere Aufmerksamkeit von Seele auf den Körper. Ja? Dann werden wir nervös, ja, wenn die Menschen getötet werden. Und wir werden nervös, wenn die Kunstwerke zerstört werden. Ja? Weil wir glauben nicht, dass sie so etwas wie einen Sinn haben. Wir glauben, sie haben eine Form und eine materielle Gestalt. Und diese Form, diese materielle Gestalt wird eben nicht mehr existieren, wenn es zerstört wird. Und das bedeutet, dass nichts mehr existiert. Ja? Es ist alles weg. Ja? Es ist aus. Deswegen scheint es so barbarisch zu sein. Nun, diese Grundvoraussetzung der Kunst, ja, die hat sich nicht geändert. Die ästhetische Revolution des 20. Jahrhunderts haben niemals die körperliche Bestimmung der Kunst in Frage gestellt, ganz im Gegenteil. Die ganze Suche nach der Medialität, der ganze Diskurs über den Körper, der ganze Diskurs darüber, dass der Kunstwerk eine Kombination ist, zum Beispiel Bildkombination, der Form der Form ist und keine Anbindung und so weiter und so fort. Also all diese ästhetischen Lösungen haben diese, das Körperliche, das Materielle, die Kunst noch unterstrichen. Und das bedeutet, dass unser habeas corpus Verhältnis zur Kunst, das heißt die Sorge um den Körper der Kunst, ja, diese Sorge bleibt weitgehend und angepasst. Mehr noch, diese Sorge wächst ja. Es gibt interessante, sehr interessante Arbeiten, nicht ganz reflektiert, aber sehr interessante Arbeiten von Douglas Krimp und noch ein paar amerikanische Autoren über die Erweiterung des Kunstbegriffs auf Videos.